Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich und im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 20. Mai 2025. Viele interessante Themen, doch zunächst zwei Hinweise. Übermorgen Donnerstag am 22. Mai ab 17 Uhr auf diesem Kanal der nächste Weltwoche Daily Livestream. Diskutieren Sie mit, schalten Sie sich ein, schicken Sie uns Fragen, Anregungen, Kritik, alles hoch willkommen auf diesem YouTube-Kanal oder aber ab 17 Uhr zu erleben mit der Internetadresse www.weltwoche.ch/live/live. Und Fragen, Anregungen, Kritik bitte per E-Mail fragen@weltwoche.ch oder mit dem Formular auf weltwoche.ch/sprechstunde/. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Das sind wichtige Impulse, auf die wir keinesfalls verzichten wollen. Dann geht meine Schweizer Vortragsreise weiter. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Morgen Mittwoch am 21. Mai in unmittelbarer Nähe der deutschen Grenze in Liestal halte ich einen Vortrag, niemals den gleichen zweimal, im Elefantenhaus an der Müllemannstraße in Liestal. Melden Sie sich an, weltwoche.ch/Liestal, weltwoche.ch/Liestal oder aber am Mittwoch, dem 4. Juni, weltwoche.ch/Thayingen, in Thayingen am Reckensaal, Schulstraße 8, Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Warum nicht ein Abstecher in die Schweiz? Da können Sie Ihre Freiheitsimpulse, Ihre Freiheitsmuskeln trainieren und regenerieren. Grosses Thema heute in den Medien. Trump telefoniert mit Putin und die deutschen Medien fühlen sich bestätigt. Ha, jetzt haben wir es. Der böse Russe ist nicht bereit, sich auf einen von der EU diktierten Waffenstillstand einzulassen. Ja, überrascht das eigentlich irgendjemanden? Sie sehen an diesen Kommentierungen, Sie sehen an diesen Berichten, dass die Leute, die sonst ganz genau behaupten, ganz genau Bescheid zu wissen über Russland, die haben nichts verstanden. Natürlich wollen die Russen keinen Waffenstillstand bedingungslos machen, das haben sie schon mal gemacht, in Minsk, mit dem Resultat, das haben ja dann Frau Merkel und Herr Hollande gesagt, man habe damals einfach Zeit gewinnen wollen, um die ukrainische Seite aufzurüsten. Das wollen die Russen nicht. Sie wollen dieses Problem lösen. Und was ist das Problem? Ist das ein imperialistischer Angriffskrieg, wie bei uns Land auf, Land ab und Tag ein, Tag aus immer wieder doktrinär verkündet wird? Nein, es geht meines Erachtens hier nicht um Imperialismus, es geht einfach um Sicherheit. Die Russen wollen nicht, dass die Ukraine zu einem Stützpunkt der NATO umfunktioniert wird. Sie haben es geschluckt, widerwillig natürlich, dass der ganze Warschauer Pakt ins westliche Militärbündnis eingefasst wurde und auch Versprechen gebrochen wurden damals, Zusagen. Das mussten sie schlucken, weil sie zu schwach waren, um sich dagegen zu wehren. Aber bei der Ukraine haben sie deutlich gemacht, das wissen die Amerikaner, das akzeptieren wir nicht. Und diese komplett geschichtsblinde Rhetorik, die auf uns eindröhnt, seit 3 Jahren, ja, das sei ein unprovozierter Angriffskrieg in neoimperialistischer Absicht und Putin habe nicht das geringste Interesse an guten Beziehungen mit Europa, das ist wirklich Unsinn. Dieser Krieg hat 2014 begonnen und zwar auch deshalb, weil die Kiewer Regierung die russischsprachigen Minderheiten unterdrückt hat. Und das muss man einmal zur Kenntnis nehmen wollen. Man kann es einfach immer nur ausblenden. Und das wollen die Russen nicht, das würden die Amerikaner nicht akzeptieren. Und auch die EU übrigens, diese so scheinheilige EU, vertritt ja ihre geopolitischen Interessen auch, unter anderem gegenüber der Schweiz. Wehe, wenn die Schweiz irgendetwas macht, was den Eurokraten in Brüssel nicht passt, dann werden Daumenschrauben angelegt, dann gibt es Vergeltungsmaßnahmen, Sanktionen. Und deshalb möchte die EU ja auch die Schweiz zu einer Art Rechtskolonie machen mit diesen neuen institutionellen Unterwerfungsverträgen. Das ist die Geopolitik, Interessenspolitik. Politik und Großmächte vertreten ihre Interessen unter anderem auch mit militärischen Mitteln. Das ist schlimm, das ist unerfreulich, aber das ist der Gang der Geschichte und so ist es auch in dieser Geländekammer. Und man wird diesen Frieden nicht beilegen können, bevor man nicht die Sicherheitsinteressen Russlands akzeptiert. Das heißt, eine neutrale Ukraine, eine Ukraine, die aufhört, die Russen zu plagen und zu diskriminieren und eine Ukraine, die sich da nicht aufschwingt zu einer Art Anti-Russland, wie das eben die aktuelle Führung in Kiew tut. Dumm tut übrigens, weil das ist diese Absage an die Diplomatie durch die Zelensky-Regierung, der versucht, da den Westen einzuspannen, um selber die Speerspitze gegen Russland zu sein, mit all den falschen Vorstellungen, Russland strategisch zu schwächen etc. Das geht einfach an der Wirklichkeit vorbei und die EU will nicht zugeben, die Politiker dort, die wollen nicht zugeben, dass sie sich geirrt haben, dass sie sich verwettet haben. Die Amerikaner haben es gemerkt, aber sie versuchen natürlich auch für die EU eine einigermaßen gesichtswahrende Lösung zu finden. Und das ist die Situation. Gut ist, dass die Amerikaner und die Russen miteinander reden und dass sie ja hier auch in einem kollegialen Ton, wie man vernimmt, miteinander im Gespräch sind. Das ist viel besser als dieses moralisierende, scheinheilige, konfrontative, rhetorische Gezeter, das wir da aus den EU-Hauptstädten hören. Zweite Nachricht interessant, die EU und Großbritannien sind dabei, sich wieder anzunähern, Zusammenarbeit im strategischen Bereich, auch bei wirtschaftlichen Fragen soll es da eine verbesserte Zusammenarbeit geben, ist eine gute Nachricht, denn auch da hatten sich ja die Fronten verhärtet nach dem Brexit, wobei die Briten für mich leider auch zu den geopolitischen Analphabeten in Sachen Russland gehören. Russland, das sich ja immer um gute Beziehungen mit Europa bemüht hat, gerade mit Deutschland, siehe die Pipelines, Nord Stream und so weiter, also die Behauptung, dass die Russen da überhaupt kein Interesse hätten, ist völlig falsch, ist an der Realität vorbei. Und es waren nicht die Russen, die diese Nord Stream Pipelines in die Luft gesprengt haben, aber die Briten gehören auch zu denen, die seit dem Krimkrieg im 19. Jahrhundert einfach einen speziellen antirussischen Fimmel haben und von dem nicht runterkommen. Aber zumindest jetzt da erfreuliche Annäherungen. Ein Thema, das ich gestern nicht gebracht habe, ist dieser Parteitag der FDP. Die FDP muss sich ja die Frage stellen in Deutschland, wie können wir eigentlich überleben? Und das ist eine ernsthafte Frage, denn die AfD und ihr Aufstieg haben natürlich die FDP auch etwas überflüssig gemacht. Die AfD hat viele Positionen der FDP bei sich im Parteiprogramm. Ehemalige FDP-Leute wählen heute die AfD. Übrigens über 600.000 oder an die 600.000 ehemalige SPD-Wähler sind die alle über Nacht zu Rechtsextremen geworden. Sehr viele CDU-Wähler. Das ist ja auch interessant, diese Bewegungen. Will man einfach nicht zur Kenntnis nehmen, weil jetzt da im deutschen Mainstream, in der Machtelite, die Fixierung vorherrscht, die fixe Idee, wir versuchen jetzt diese AfD nochmal mit der Brechstange wirklich zum ganz rechtsextremistischen Verbund zu neuen Nazis hochzuschreiben. Ich glaube nicht, dass das verfangen wird, aber die Energie, mit der das betrieben wird, ist doch beträchtlich und leider haben spekulieren oder sozusagen bewirtschaften da diese AfD-Verteufler, die bewirtschaften eben das deutsche Selbstmisstrauen. Das ist das Problem in Deutschland, dass sich irgendwie die Deutschen zu misstrauen scheinen nach den Exzessen und dem Horror des letzten Jahrhunderts. Ja, das Volk, man kann ihm nicht trauen und wehe, wenn es von der Leine gelassen und die Medien sind da die Obervorkoster und die Obergesundbeter. Dabei ist ja die Bevölkerung erwiesenermaßen schlauer und intelligenter als die Medien und auch als viele Politiker, denn die Leute haben frühzeitig gemerkt, dass diese Klimapolitik nicht aufgeht, die Corona-Politik geht nicht auf, die Migrationspolitik und auch bei der Russlandpolitik gibt es viele Deutsche, vor allem im Diagnosten, die sagen, nein, das ist der falsche Weg. Aber anstatt, dass man miteinander redet, versucht man das Ganze einfach im Obrigkeitsstaatsmodus runterzuknüppeln und zu verbieten. Es ist der deutsche Obrigkeitsstaat, der uns hier entgegentritt. Aber dieses Problem müssen die Deutschen selber lösen. Das können wir als Schweizer nicht. Wir können nur darauf hinweisen. Die FDP also muss sich in dieser komplexen Ausgangslage neu erfinden. Aber wenn ich so die Kommentare lese, dann ist das Vertrauen nicht so groß, dass es dem neuen Vorsitzenden Christian Dürr gelingt. Warum? Weil eben Dürr bis jetzt davor zurückschreckt, eine schonungslose Standortbestimmung vorzunehmen und auch die Probleme zu analysieren. Und was ist das Problem der FDP? Sie hat kein Programm. Sie hat kein Programm. Sie tut zwar so, als habe sie ein Programm. Im Wahlkampf sagt sie, wir sind für die Freiheit, wir sind für die Wirtschaft, wir sind der Stachel im Fleisch da dieser Staatsgläubigen, aber kaum sind sie eingebettet in einer Ampelkoalition, haben sie mehr oder weniger alles mitgemacht, und zwar das Gegenteil von dem, was sie im Wahlkampf gepredigt haben. Und das schadet natürlich der Glaubwürdigkeit. Und wenn die FDP die Kraft hätte, zu ihrem freiheitlichen Gedankengut zurückzukehren und dieses auch zu vertreten gegen Widerstand und auch gegen Anfeindungen in den Medien, gegen diesen Sozialdemokratismus, der da durch alles, durch alle Poren wabert, ja, dann hätte sie schon eine Existenzberechtigung. Der thüringische Innenminister Meyer, und zwar heißt er Georg Meyer, AI Meyer, fordert ein AfD-Verbotsverfahren. Die AfD wird da in den gleichen Topf geworfen wie die Nationalsozialisten, Weimarer Republik, also all diese Schreckensvokabeln, und sie sei also ganz klar eine radikale Gefahr für den Rechtsstaat und die Demokratie. Und wenn ich so etwas lese, dann frage ich mich immer, ja, bringt mal die Beweise, was sind denn die Beweise? Und bis jetzt habe ich nur Sprüche gehört, Aussagen, Interviewschnipsel, Tweet-Einträge. Und der Verfassungsschutz selber musste ja zugeben, wir haben gar keine greifbaren Beweise, wir haben keine Hinweise, dass es da gewalttätige Versuche gibt, die staatliche, die rechtsstaatliche Ordnung umzuwerfen. Aber trotzdem beharrt man jetzt darauf, auch auf der fixen Idee, diese AfD sei eine Gefahr für den deutschen Staat, einfach aufgrund von einigen Aussagen, die diese Partei getätigt hat und die man glaubt, interpretieren zu müssen, das sei ein ethnischer Volksbegriff. Aber der ethnische Volksbegriff, dass es so etwas wie ein deutsches Volk gibt, das gibt's ja auch im Grundgesetz. Das ist ja völlig elementar. Ich meine, ein Nationalstaat, und die Bundesrepublik ist ja trotz allem auch ein Nationalstaat, zwar ein Nationalstaat, der in die EU eingebettet ist, mit eingeschränkter Souveränität, wie alle EU-Staaten, aber es ist ein Nationalstaat. Und ein Nationalstaat definiert sich dadurch, dass er ein Nationalgebiet hat, dass er hat Staatsgebiet, er hat nationale Grenzen, er hat eine nationale Verfassung, eine Staatsverfassung, und ja, er hat ein National, er hat ein Volk, ein Staatsvolk, das definiert ist, zum Teil in Deutschland, glaube ich, früher vor allem durch die Abstammung, also wenn die Eltern deutsch waren, warst du auch deutsch, egal wo du auf die Welt gekommen bist, also das Jus Sanguinis, also da müsste man ja die grundgesetzliche Ordnung, die davor herrschte, ich glaube bis zum Jahr 2000, die müsste man ja dann unter den völkischen Rechtsextremismusverdacht stellen. Und Adenauer, Kohl, Gerhard Schröder, andere Politiker, die da vor den 2000er Jahren auch schon gewirkt haben, die müssten alle jetzt rückblickend auch noch durch den Verfassungsschutz beobachtet werden. Das ist ja völlig verrückt. Und ich warte einfach darauf, jetzt als Außenstehender, als Schweizer, ja, bringt mal diese Beweise, denn das wäre ja auch interessant für die Schweiz, wenn so etwas Gefährliches passiert in Deutschland, da müssen wir ja auch wieder den Militärhelm aus dem Keller nehmen und unser Sturmgewehr und uns da möglicherweise verteidigen gegen diese neuerliche Aufwallung des politischen Extremismus in der Bundesrepublik. Aber ich muss Ihnen einfach sagen, von dem, was ich da lese und höre, bin ich zutiefst nicht alarmiert. Was jetzt da die Behauptungen angeht, diese AfD werde da die Zivilisation aus den Angeln heben. Was mich allerdings beunruhigt, was mich besorgt, das ist die Selbstverständlichkeit, mit der da in Deutschland obrigkeitsstaatlich die legitime Opposition bekämpft wird und wie wenig Widerstand aus den Medien diesen Politikern entgegengesetzt wird, was natürlich das Misstrauen an den Medien in Deutschland weiter verstärken wird. Dann ein Thema, das mich heute Morgen noch bewegt hat, ist die Geschichte in der Süddeutschen Zeitung eines Berliner Lehrers, brasilianischer Abstammung, an einer Schule in Moabit, Berlin, Moabit. Und er unterrichtet dort Sechstklässler. Und im Zuge dieser Diskussionen ist herausgekommen, dass dieser Lehrer schwul ist. Und die Schüler sind vor allem nicht deutscher Herkunft, wenn man das noch sagen darf in Deutschland, nicht deutscher Herkunft. Viele kommen aus muslimischen Ländern, also aus Ländern, die gegen Homosexualität sind. Und diese Schüler, das ist die Geschichte, würde nun diesen Lehrer ganz massiv mobben, unter Druck setzen, ihn beleidigen und so. Und von der Schulleitung gäbe es da relativ wenig Rückendeckung. Auch war die Schulleitung offensichtlich nicht bereit, die Fragen der Zeitung zu beantworten. Und der Lehrer selber, das wird da in einer sehr anrührenden Geschichte, fast tränenselig beschrieben, weint dann auch im Beisein der Journalisten und klagt da sein Leid mit diesen, ja, in der Tat nicht haltbaren Zuständen, wenn man da sieht, wie eben die Intoleranz jetzt gegenüber Homosexuellen da an dieser Schule von den Kindern ausgelebt wird. Was mich dann aber beim Lesen doch irgendwie auch stutzig gemacht hat, ich meine, Lehrer, und da haben Sie meinen höchsten Respekt, sind natürlich die Leidtragenden dieser Migrationspolitik. Aber als Lehrer darfst du natürlich auch nicht gleich zusammenbrechen, wenn du kritisiert wirst. Und wenn du weißt, dass das Leben, das du vertrittst, jetzt zum Beispiel bei muslimischen Schülern schlecht ankommt. Also erstens einmal fragt man sich, wieso redet man überhaupt darüber? Wieso gibt man darüber überhaupt Auskunft? Was ist das für eine für ein Schulverständnis? Also unsere Lehrer haben mir in der Primarschule nicht erzählt, mit wem sie verheiratet werden, ob sie verheiratet werden, ob sie auf Frauen stehen, ob sie auf Männer stehen. Das war gar kein Thema. Das wäre als eine Respektsverletzung gegenüber dem Lehrer empfunden worden, ihn überhaupt zu dem zu fragen. Also hier kommt vielleicht auch von Seiten des Wählers, aber das ist des Lehrers ein falsches Verständnis zum Ausdruck, dass man quasi wie ein Kumpel der Sechsklässler, der Fünfklässler ist und mit ihnen von auf Augenhöhe verkehrt, anstatt zu sagen, du entschuldigst, das ist mein Privatleben, ich rede doch nicht mit einem Sechsklässler da über meine Familie und über diese Dinge. Und vor allem, wenn ich weiß, dass es Muslime sind, bei denen ja sowieso dann vielleicht diese ganze Situation schlecht ankommt. Und wenn man es dann macht, wenn man es schon macht, ja, dann musst du auch mit einer gewissen Autorität auftreten und sagen, das lasse ich mir nicht bieten. Aber das ist vielleicht jetzt leicht gesagt, aber für mich ist das Ganze, so sehr ich das kritisiere, und ich will da die Lehrer nicht jetzt irgendwo in ein schiefes Licht bringen, ich sehe die Probleme und sie sind die Leidtragenden, aber es zeigt sich darin eben auch, dass aus meiner Sicht fragwürdige Schulverständnis, dass man da eben auf Augenhöhe mit den Schülern verkehrt und dass einem im Falle der Kritik dann eben auch die nötige Autorität fehlt und vielleicht eben auch die Führungsqualität in diesen Schulen, dass man sich dann Strategien überlegt, wie man da vorgehen kann, auch gegen Eltern. Jetzt, ich stelle nur ab auf das, was ich da gelesen habe. Gibt natürlich manchmal auch Drohungen. Das ist absolut unhaltbar, selbstverständlich. Daran ist nicht zu deuteln, nicht zu diskutieren. Aber Sie spüren das allzu weinerliche an dieser Berichterstattung. Das irritiert mich etwas bei allem Verständnis und auch bei aller Kritik an den Zuständen, die solche Situationen heraufbeschwören. Aber hier hat irgendwo auch die Lehrerschaft vielleicht nicht richtig reagiert. Aber beurteilen Sie das selbst, ist heute in der Süddeutschen die Seite 3 ein sehr ausführlich recherchierter Bericht über diesen Lehrer, der da von seinen Schülern gemobbt wird. Eine Facette aus dem Schulalltag, dem trüben Schulalltag in einer Berliner Primarklasse. Und das ist's für heute. Es gäbe noch weitere Themen, aber wir lassen es mal auf unter 20 Minuten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily für heute. Ich freue mich, wenn Sie morgen, spätestens morgen, wieder dabei sind.